Das Grippemissverständnis. Infektion im Doppelpack.
Aus der Reihe Forschen für die Gesundheit. Ein Podcast des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung.
Es ist wieder soweit. Die Grippe lauert in der Straßenbahn, dem Kino, der Schlange vor der Supermarktkasse oder im Großraumbüro. Der Nachbar niest herzhaft und die Viren schwirren mit den Tröpfchen durch die Luft, mit ein bisschen Pech, in die eigene Nase. Und niemand, den eine echte Grippe erwischt hat, hält sie für einen einfachen Schnupfen. Verlassen Sie sich darauf. Innerhalb weniger Stunden fühlen Sie sich schwer krank, sämtliche Knochen tun weh, das Fieber steigt auf Rekordwerte um 40 Grad, der Kopf scheint zu platzen und die Lunge wehrt sich mit trockenem, schmerzhaften Husten gegen die Viren. Sie sind richtig krank. Jedes Jahr sterben Menschen an einer echten Grippe und 10.000 bis 20.000 müssen wegen ihr in ein Krankenhaus. Aber auch wenn die Influenza uns schwer krank macht, wissen nur die wenigsten, dass
viele der Todesfälle durch eine Grippe gar nicht mal unbedingt von der Grippe selber ausgelöst werden, sondern durch eine zweite Infektion. Und das sind halt meistens Bakterien. Und bei diesen Bakterien handelt es sich dann sehr oft auch noch um Pneumokokken.
Sabine Stegemann erforscht in der Arbeitsgruppe Immunregulation des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung die Zusammenhänge zwischen der echten Grippe und den dann unter Umständen tödlichen Bakterieninfektionen. Dass solche Superinfektionen mit Bakterien ein sehr großes Problem bei der Grippe sind, wissen Forscher schon seit vielen Jahren. Die Theorie dazu war, dass die Grippeinfektion die Anzahl der Abwehrzellen im Blut des Patienten stark reduziert. Eine sogenannte Lymphopenie. Und wenn im Blut kaum noch weiße Blutkörperchen als Abwehrzellen sind, haben die Bakterien leichtes Spiel. Die Pneumokokken, Pneumo heißt im Griechischen Lunge, lösen meist Lungenentzündungen aus.
Und die geht dann auch unter Umständen über in so einen systemischen Befall, dass man halt dann so eine Sepsis entwickelt, Bakterien im Blut hat, die sich dann im ganzen Körper ausbreiten und damit kommt man dann halt nicht mehr klar und das führt dann eben zum Tod oder kann.
Das Tückische an diesen Superinfektionen nach oder während einer Grippe ist, dass die Bakterien einem gesunden Menschen gar nichts ausmachen. Die Patienten können sie schon in sich tragen, wenn die Grippe sie erwischt, ohne davon zu wissen.
Bei diesen Pneumokokken zum Beispiel ist es so, dass ganz, ganz viele Kinder, besonders im Vorschulalter, diese Pneumokokken auch tragen und ihnen gar nichts ausmachen oder halt auch mal eine Mittelohrentzündung verursachen, aber nicht wie dann im Fall von Leuten, die eben zusätzlich vorher grippeinfiziert waren und dann wirklich eine richtig schlimme Lungenentzündung kriegen und an der dann auch sterben können.
Gemeinsam mit Forschern der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg und des schwedischen Karolinska-Instituts hat Sabine Stegemann genau hingeschaut. Sie wollte wissen, gibt es diesen so offensichtlichen und logischen Zusammenhang zwischen dem Mangel an weißen Blutkörperchen und der lebensgefährlichen Bakterieninfektion wirklich? Denn bislang hat noch kein Forscher diese Theorie genauer unter die Lupe genommen.
Was wir gemacht haben, ist halt, dass wir eben auf diese weißen Blutkörperchen geguckt haben und inwiefern halt die Grippeinfektion die Zahlen der weißen Blutkörperchen im Blut dieser Mäuse jetzt halt in dem Fall beeinflusst und ob das zusammenhängt mit dieser erhöhten Anfälligkeit für die bakterielle Superinfektion. Das tut es nicht.
Falls Sie glauben, sich verhört zu haben. Sabine Stegemann hat tatsächlich gesagt, dass es keinen Zusammenhang gibt. Im Labor erklärt sie uns, wie sie mit dieser alten, aber offenbar falschen Idee aufgeräumt hat. Wir gehen in ein S2-Labor, tragen die Uhrzeit und Namen ein und dass wir eine Kultur kontrollieren.
Okay. Eigentlich ist es auch nichts Besonderes, außer dass es halt einfach eine höhere Sicherheitsstufe hat. Es darf nicht jeder rein. Es wird dokumentiert, wer rein und raus geht und mit was man hier arbeitet. Man muss diese langärmlichen Kittel anziehen, weil die Bakterien, die wir verwenden, schon Keime sind, mit denen man sich selber auch anstecken könnte. Also man arbeitet natürlich mit so ganz geringen Dosen, die für einen selber gar nicht unbedingt gefährlich werden. Aber Vorsicht ist ja immer besser als Nachsicht. Von daher betreibt man diesen Aufwand, um sich selber und eben auch die anderen Leute, die in diesem Labor arbeiten, einfach zu schützen.
Wir ziehen also lange grüne OP-Kittel an und betreten das Labor, in dem Sabine Stegemann mit den Pneumokokkenbakterien arbeitet. Wir gehen zu einem mannshohen Eisschrank. In diesem Eisschrank lagern die Pneumokokken in stark vereisten Metallfächern, die in dem Eisschrank angeordnet sind, wie Aktenordner in einem Büroregal.
Okay. den Gefrierschrank, wo wir die Bakterien eben lagern. Man das mal aufmacht hier. Also hier sind die dann gelagert bei minus 70 Grad. Und wenn man jetzt so eine Infektion durchführt, an einem bestimmten Tag, dann werden am Tag vorher die tiefgefrorenen Bakterien ausplattiert auf so ein bestimmtes Medium, dass die eben wieder quasi aufwachen und wachsen,
bis sie genug und kräftig für eine Infektion sind. Diese Infektionen untersuchen die Wissenschaftler an Mäusen. Influenza und Lungenentzündung sind Krankheiten, die bei Mäusen ebenso ablaufen wie bei Menschen. Um herauszufinden, ob Grippe, Pneumokokken und weiße Blutkörperchen zusammenhängen, hat Sabine Stegemann verschiedene Gruppen von Tieren untersucht. Einige hat sie mit Influenza infiziert, andere mit Pneumokokken und eine dritte Gruppe erst mit Influenza und dann zusätzlich mit Pneumokokken. Damit die eigentlich recht ungefährlichen Pneumokokken überhaupt etwas ausrichten können, muss sie besonders fitte Bakterien heranzüchten. Die
werden dabei 37 Grad wachsen gelassen bis zu so einer Phase, wo sie sich gerade schnell teilen und besonders fit sind quasi. Und dann nimmt man diese Bakterien und gibt die den Mäusen, die zu dem Zeitpunkt auch betäubt sind, also quasi schlafen, auf die Nase, dass man quasi so den natürlichen Verlauf so einer Ansteckung nachstellt, weil der Patient sich ja auch über die Atemwege, über eine Tröpfcheninfektion sowohl mit der Grippe als auch mit den Bakterien infiziert.
Dann beobachtet sie die Mäuse und nimmt ihnen regelmäßig Blut ab. Die Pneumokokkenmäuse zeigen eigentlich gar keine Reaktion. Die Dosen, die sie in die Nase bekommen haben, waren sehr gering. Die doppelt infizierten Influenza-Pneumokokkenmäuse werden sehr krank und viele von ihnen sterben. Und die Influenza-Mäuse werden struppig und wirken krank, wie wir, wenn wir eine Grippe haben, erholen sich aber wieder. Das Erstaunliche ist, die reinen Influenza-Mäuse zeigen gar keinen Abfall der weißen Blutkörperchen. Also kein Zusammenhang. Und damit eine alte Theorie von einer jungen Wissenschaftlerin aus dem Weg geräumt.
Um das quasi zu bestätigen, weil es kann ja trotzdem noch sein, dass die Patienten, die diese Lymphopenie entwickeln, dass da trotzdem dieser Zusammenhang noch besteht. Und dann haben wir eben künstlich in gesunden Tieren Lymphopenie ausgelöst und haben geguckt, ob das eventuell einen ähnlichen Effekt haben könnte wie die Influenza-Infektion.
Hatte es nicht. Also müssen die Wissenschaftler jetzt nach anderen Gründen für diese so häufig tödliche Doppelinfektion suchen. Ist es ein Zusammenspiel von angegriffenen Lungenschleimhäuten und geschwächten Fresszellen? Oder vielleicht eine Reaktion des eigenen Immunsystems? Unser Immunsystem regelt die Zahl der Abwehrzellen bei einer Grippe herunter, damit kein gesundes Lungengewebe durch übereifrige Immunzellen zerstört wird. Die Suche geht weiter.
Sie hörten eine Sendung des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung in Braunschweig von Jo Schilling. Haben wir Sie neugierig gemacht? Besuchen Sie uns im Internet www.helmholtz-hzi.de.